Unsere heutige Geschichte führt uns zu einer sehr ernsten jungen Frau. Im Moment ist sie allerdings eher ernsthaft als ernst, denn sie ist an ihrem Lieblingsort, bei ihrer Lieblingsbeschäftigung oder sagen wir Zweitlieblingsbeschäftigung. Sie kniet zwischen den Gemüse- und den Kräuterbeeten eines großen ummauerten Gartens, reibt an den Kräutern und wirft ab und zu einen Blick in das Lehrbuch. Sie versucht nachzuspüren, ob sie an dem Geschmack und dem Geruch der Kräuter und Gemüse nachvollziehen kann, ob die Wirkung, die in den Büchern beschrieben wird, auch tatsächlich für sie spürbar ist. In der Hand hält sie ein Kräuterbüschel, das sie heute Morgen auf dem Markt erstanden hat, bei einer Kräuterfrau, mit der sie so lange gesprochen hat, dass die Dienerin, die sie überredet hatte, sie mitzunehmen, immer nervöser wurde. Es könnte vielleicht doch irgendjemand bemerken, mit wem sie da auf dem Markt war. Und sie hat immer an ihrem Kleid gezupft. Aber es war so spannend gewesen, was die Kräuterfrau erzählt hatte über diese Kräuter, die aus einer ganz besonderen Kräutergegend stammen. Und jetzt vergleicht sie sie mit den Kräutern im Garten. Es ist eine noch ungefährliche Stunde im Garten. Niemand wird sie entdecken, außer vielleicht den Gärtnern. Denn diejenigen, die sonst den Garten bevölkern, sind jetzt im Unterricht. Und das Ergebnis dieses Unterrichts wabert auch schon als Duftwolke aus den Fenstern. Bald werden die Ergebnisse serviert werden. Es ist nämlich später Vormittag. Und die Schule, in dessen Garten sie steht, ist eine Kochschule. Die Stadt, in der sich diese Schule befindet, ist eine Stadt, in der Frauen, wie auch andernorts, all das auch tun, was Männer tun, von denen es heißt, dass Frauen es nicht könnten. Zumindest die Frauen, die sich selbst und ihre Kinder durchbringen müssen, weil ihre Männer entweder krank oder unfähig oder nicht vorhanden sind oder trotz ihres Fleißes zu schlecht bezahlt werden. Ein Vorzug, den man nicht hat, wenn man die Tochter des berühmtesten Meisterkochs der Stadt, ja des ganzen Landes ist, dann wird von einem das erwartet, was die armen Frauen so beneiden. Man hat nichts anderes zu tun, als da zu sitzen und schön auszusehen. Und so wird die junge Frau das sehr ernst, denn jetzt wird es Zeit, ins Haus zu gehen, sich umzuziehen, damit niemand merkt, wo sie ihre morgendlichen Stunden verbringt. Und das mit dem schönen Aussehen, nun ja. 7 Kinder hat ihre Mutter, die wunderschöne, berühmte Frau des berühmten Meisterkochs. 7 Kinder, der ganze Stolz ihrer Eltern. Ihr ältester Bruder ist in die Fußstapfen des Großvaters getreten. Er ist Gewürzhändler geworden. Das mit den Früchten hat er mal gelassen, aber das mit den Gewürzen hat er in einer Art ausgebaut und organisiert. Also der Großvater war so stolz. Er war sein Lieblingsenkel und der Großvater sah das immer als eine Krönung eines langen, glücklichen Lebens an, diesen Enkel. Ja, der zweite Sohn hat eine noch größere Karriere gemacht. Erst war er Berater des Fürsten der Stadt und inzwischen ist er der Minister für die Staatssicherheit des größten Fürsten weit und breit, des gewaltigen Königs, der einst ein grausamer Heerführer war und dank des Meisterschülers ihres Vaters, so munkelt man, jetzt ein ungemein beliebter, wenn auch harter Herrscher ist. Der dritte Sohn ihres Vaters macht seinen Eltern nicht minder Freude, denn er organisiert die Stiftung, die sein Vater und ihre Mutter ins Leben gerufen haben. Eine unglaublich berühmte, geliebte, gelobte Wohltätigkeitsstiftung. Und die Eltern sind überzeugt, dass er mit seinem Geschick dafür sorgen wird, dass diese Stiftung alles überdauern wird. Womit sie recht haben, wie sich in der Geschichte weisen wird, aber das ist eine andere Geschichte. Der vierte Sohn zeigt mit seinen Gedichten, dass es bald eine weitere Berühmtheit geben wird, einen großen Dichter. Die drei Töchter, so heißt es, haben die Schönheit ihrer Mutter geerbt und zwei von ihnen haben inzwischen solche Hochzeiten gefeiert, die nicht nur ob ihrer Pracht berühmt waren, sondern die der Familie auch Verbindungen zum höchsten Kreisen verschafft haben. Zwei der Töchter. Und diese Kinder sind so prachtvoll, dass immer von dem ganzen Stolz des Meisterkochs, seinen sieben prachtvollen Abkömmlingen die Rede ist, wobei die letzte, jüngste Tochter, das siebte Kind, ein wenig untergeht. Niemand hat sie eigentlich wirklich groß zu Gesicht bekommen. Niemandem fällt sie groß auf, was ihr eigentlich ganz recht ist. Sie schlägt auch eher ihrem Vater nach, zumindest äußerlich, wie die anderen Menschen finden. Ihr Vater hat ein angenehmes Gesicht, das aber eher durch seinen liebenswürdigen Ausdruck aus einer Menge herausstäche, wenn man ihm denn nun gewöhnliche Kleider verpassen würde, was inzwischen nicht mehr der Fall ist. Als die junge Frau aber im Haus angekommen und angemessen gekleidet ist und zum gemeinsamen Mahlzeit erscheint, wartet eine Überraschung ganz anderer Art auf sie. Nein, es ist nicht ein neuer Freier, der ihr präsentiert werden soll. Es ist eine Reise, eine Pilgerfahrt. Ihre Eltern wollen endlich ihre Pflicht als brave Gläubige erfüllen. Der älteste Sohn hat sie mit dieser Idee überrascht. Er wird sie mit einer seiner Karawanen begleiten, deren Route er zu diesem Zweck ein wenig abändern wird. Er hat auch zusätzliche Wachen engagiert, denn die Pilgerreise wird über die Grenzen ihres Landes hinausführen. Und innerhalb ihres Landes ist es inzwischen ungemein sicher geworden, auch ein wenig wegen des zweiten Sohns des Meisterkochs, aber am meisten wegen des gewaltigen Herrschers, der nämlich mit keinem Räuber und keinem Dieb und keinem Gesetzesbrecher ein großes Pardon zeigt. Die abgeschlagenen Köpfe zieren die Tore seiner Städte. Nun denn, man zieht nach angemessener Vorbereitung los mit der Karawane des Gewürzhändlers, dem ältesten Sohn und noch vielen anderen Menschen, die sich anschließen, umgeben von einer Wache. Und kaum haben sie die Grenze des Landes überschritten, eine Grenze, die durch ein hohes Gebirge verläuft, und sind auf der anderen Seite des Gebirges angekommen, werden sie auch schon überfallen. Die tapfere Gegenwehr der Wache, die sie dabei haben, dauert nicht allzu lange an. Die Räuber sind nämlich in der Überzahl. Es sind nämlich die Mannen des berühmtesten, berüchtigsten Räuberhauptmanns dieser Gegend, der ganz in der Nähe sein geheimes Hauptlager hat. Und so werden alle, die sich nicht schnell in die Büsche schlagen konnten, gefangen genommen und zum Sklavenmarkt der nahegelegenen Stadt gebracht, ebenso wie die Waren, die sich dort losschlagen lassen. Nur die reichsten und vornehmsten der Karawane hat sich der Räuberhauptmann herausgepickt wie Rosinen aus dem Napfkuchen und in sein Hauptlager gebracht, wo er sie gefangen hält, um Lösegeld zu erpressen. Und so finden sich dort der Meisterkoch, seine Frau und der älteste Sohn der Gewürzhändler nebst einigen anderen reichen Personen wieder. Aber die Frau des Kochs ist voller Angst und Schrecken. Wo ist ihre Tochter? Ihre Tochter ist nicht bei ihr. Die junge Frau war nämlich in der Zeit in einfacher Kleidung ganz hinten bei der Karawane, wo sie sich mit einer mitreisenden Hebamme unterhalten hat. Und so landet die junge Frau auf dem Sklavenmarkt in dieser Stadt. Nun, ihr wisst es inzwischen sicher, die junge Frau stammt aus der Stadt der weißen Würfelhäuser. Die Stadt ist aber eine Stadt aus grauen Bruchsteinen. Und trotzdem ist die Stadt nicht grau, sie ist grün. Sie liegt nämlich in einem Hochtal, so im Anstieg des Gebirges. Es ist im Sommer kühl dort und viele Quellen sprudeln und die Menschen des kleinen Reiches, in dem diese Stadt liegt, die Reicheren kommen im Sommer dorthin in die Sommerfrische. Und es gibt dort auch ein Sanatorium, in dem die Reichen ihre Leiden lindern, ihre Zipperlein auskurieren. Sie wohnen auch in diesem schlossartigen Anwesen, aber nicht alle. Die etwas Minderreichen nehmen sich Räume in der Stadt. Unter denen ist auch ein grämlicher alter Erbonkel mit seiner zänkischen Nichte, die bereits 2 Ehemänner verschlissen hat. Manche sagen, sie habe sie unter die Erde gebracht, andere sagen, nein, die Ehemänner hätten sich von ihr getrennt. Die Wahrheit ist, sie ist keine Giftmischerin, wie die bösen Zungen behaupten. Allerdings hat sie eine Zunge, mit der sie die Stimmung in ihrer Umgebung derart zu vergiften mag, dass man sie vielleicht doch wieder als Giftmischerin bezeichnen könnte. Der Erbonkel allerdings hat seine eigene Schutzschicht gegen all das. Zum einen seine eigene Grämlichkeit und zum anderen eine ziemlich dicke Fettschicht, die ihm vor allem bewahrt, allerdings nicht vor allerlei Krankheiten. Und so macht sich seine Erbnichte an diesem Morgen auf. Sie haben sich nämlich ziemlich gestritten. Er hat ihre Küche nicht gerade gelobt und sie hat jetzt beschlossen, sie wird jetzt auf dem Sklavenmarkt eine Haushälterin kaufen und am besten eine ältere Frau, die die lästige Kocherei übernehmen kann. Als sie auf dem Sklavenmarkt eintrifft, ist es allerdings schon ziemlich spät. Die Streiterei mit dem Erbonkel war ziemlich ausufernd und ein paar Sachen musste sie auch noch besorgen. Und jetzt steht sie da und die meisten Sklaven sind schon ausverkauft. Es sind nur noch ein paar schwächliche ältere Menschen da, Männer und eine junge Frau, die örtliche Betreiberin des hiesigen Blumenhofes nicht haben wollte. Zu reizlos, hieß es. Und hochmütig sei sie auch.
Habt ihr denn keine ältere Frau mehr? Spricht die Erbnichte mit gekränktem Unterton. Ich hab dieses junge Mädchen hier. Ich brauch jemanden, der kochen kann.
Ich kann kochen, sagt da die junge Frau. Und so wird der Handel getätigt. Der Sklavenhändler ist froh, dass er noch ein bisschen was bekommt. Und die Erbnichte ist froh, dass sie jetzt jemanden gekriegt hat, der ihr das Kochen abnimmt. Und die junge Frau ist so glücklich wie noch nie in ihrem Leben. Und als sie dem grämlichen, dicken Zipperlein-Onkel vorgestellt wird, freut sie sich noch mehr. Den Grund werden wir bald erfahren. Derweil geht es den Gefangenen in dem Räuberlager nicht allzu schlecht. Der Räuber hält einiges auf sich, dass er ein kleiner Fürst sei und er gibt ihnen zumindest genug zu essen und zu trinken. Aber trotzdem wird die Frau des Kochs von Tag zu Tag dünner. Die Schatten unter ihren Augen werden tiefer. Was ist mit ihrer Tochter? Der Räuberhauptmann verhandelt derweil mit dem gewaltigen Fürsten, denn er hat sich in die Lösegeldverhandlung eingeschaltet, die sich als nicht so einfach erweist, wie der Räuberhauptmann gedacht hat. Ständig werden neue Bedingungen gestellt. Er stellt neue Bedingungen, der gewaltige König stellt neue Bedingungen. Und so geht es hin und her. Drohungen gehen hin und her. Die Zeit vergeht. Die Frau des Kochs wird immer dünner und blasser. Bis eines Tages das Lösegeld eintrifft. Endlich, sagt der Räuberhauptmann, endlich hat euer gewaltiger König ein Einsehen gehabt, dass ich eben doch stärker bin als er. Und ich werde jetzt ein großes Fest feiern und die Dinge verteilen, die mir geschickt wurden. Unter anderem wurde auch ein Sklave geschickt, der jetzt den Wein verteilt. Auch die Gefangenen dürfen davon kosten. Und natürlich muss dieser Sklave den Wein vorkosten. Was ist das für ein Wein, wird er gefragt. Das ist der Alibaba-Wein, sagt er auch zum Koch und seiner Frau. Ach, sagt der Koch. Und er und seine Frau sagen, wir können keinen Wein trinken, wir sind wahre Gläubige. Ach, was, sagt der Räuberhauptmann. Und so nippen sie ein wenig an dem Wein, oder zumindest tun sie so. Ali Baba und die 40 Räuber war nämlich das Lieblingsmärchen des zweiten Sohnes gewesen, als er noch ein kleiner Junge war. Und so werden die Gäste dieses Festes immer heiterer und immer schläfriger, bis sie allesamt zu Boden sinken. Außer dem Getränkesklave, der das Gegenmittel intus hat. So können der Räuberhauptmann und seine wichtigsten Getreuen auch die Geiseln nicht als Geiseln nehmen, als der Sturm auf das Hauptlager beginnt. Während all der Verhandlungen hat der zweite Sohn des Meisterkochs nämlich die Lage des Lagers ausbaldowert und infiltriert und so ist der Räuberhauptmann im Handstreich gefangen. Ein Sieg, den nicht nur der zweite Sohn des Kochs, sondern auch der gewaltige König äußerst gutiert. Nur die Frau des Kochs ist nicht so glücklich. Wo ist meine Tochter? Mama, sagt ihr Sohn, wir haben ihre Spur schon aufgenommen. Dem gewaltigen König hat der Handstreich seines Ministers für Staatssicherheit gegen das Räuberlager so gut gefallen, dass er wissen wollte, ob man nicht auch eine Stadt in einem solchen Handstreich erobern könnte. Und so geschah es. Die Truppen umstellen die Stadt und der zweite Sohn steht vor dem Sklavenhändler. Wo hast du den und den und vor allem diese junge Frau hingebracht? Sie finden die Schwester, die Tochter im Garten des Sanatoriums der Stadt, wo sie zwischen Kräuter- und Gemüsebeeten soeben dem jungen Arzt des Sanatoriums erklärt, auf welche Weise mit welchen Speisen sie das Zipperlein des Erbonkels kuriert hat. »Mein Liebes«, ruft die Mutter mit strahlendem Gesicht, während sich die Mienen der Verantwortlichen des Sanatoriums verdüstern, nun da ihnen aufgeht, dass die Stadt vom gewaltigen König erobert wurde. »Mein Liebes, was hat man dir angetan? Was musstest du tun?« »Kochen«, sagt die Tochter, »ich hab gekocht.« »Ah«, sagt ihr Vater. »Oh ja, mischt sich da auch der junge Arzt ein. Ihre Tochter ist eine unglaubliche Köchin. Sie hat die Fähigkeit, jedem das Gericht zuzubereiten, das seine Gesundheit stärkt und gegen seine Krankheiten vorgeht. Ein unglaubliches Wunder ist ihre Tochter. Der Vater strahlt. Aber jetzt, sagt die Mutter zu ihrer Tochter, jetzt kannst du mit uns kommen und nach Mekka reisen. Aber Mama, sagt die Tochter und blickt auf den jungen Arzt, ich habe mein Mekka schon gefunden. Und während die Mienen der umstehenden Honoratioren der Stadt noch verdüstert sind von dem Schicksal, das so plötzlich über sie gekommen ist, dämmert in der Miene des jungen Arztes die Morgenröte einer Hoffnung. Papa, sagt die junge Frau und schaut ihren Vater an. Meine Liebste, meine wundervolle Tochter, sagt der Vater. Und so erhebt sich aus der Morgenröte die Sonne einer prachtvollen, glücklichen Vermählung. Eine Sklavin hätte der junge Arzt aus vornehmer Familie, von dem gesagt wird, dass er wohl der nächste Oberarzt, Leiter und Besitzer des Sanatoriums sein wird, eine einfache Sklavin hätte dieser junge Arzt höchstens als Dienerin halten können. Die Tochter des Meisterkochs, die Schwester des Ministers für Staatssicherheit, des gewaltigen Königs, ist aber nun eine mehr als erstrebenswerte Verbindung und sie erhält auch eine angemessene Mitgift von ihrem Vater und eine mehr als angemessene, eine geradezu überschwängliche Mitgift vom gewaltigen König. Dem gewaltigen König gefiel seine Neuerwerbung so gut, dass er den Staatssäckel öffnete, um diesem neuen Juwel eine Krönung zu verleihen, indem das Sanatorium aufs Prächtigste ausgebaut würde. Nur der König des Reiches, zu dem die Stadt der heilenden Quellen gehört, der ist etwas weniger glücklich, denn diese Stadt war das einzige Juwel seines etwas armseligen, abgelegenen, steinigen Königreiches, das eigentlich nur deswegen noch existierte, weil es den anderen größeren Fürsten nicht der Rede wert war, deswegen die Söldner auszuschicken. Er beschwert sich zumindest heftig beim gewaltigen König. Der lässt ihn wissen, dass er seine Gegend ja von diesem Räuber gereinigt habe, den zu vertreiben er ja unfähig gewesen wäre. Und damit habe er ihm ja einen großen Dienst erwiesen. Auch würde die Stadt ja jetzt ein neues, erweitertes, prachtvolles Sanatorium bekommen mit einer neuen Leitung. Und er würde ihm anbieten, auch ihm diesen Schutz zu gewähren, wenn er sich denn seinem Reiche anschließen wolle. Zu geringen Auflagen könne auch er in den Genuss dieser Stärke des gewaltigen Königs kommen. Der Fürst des Landes lehnt ab. Das scheint den gewaltigen König nicht weiter zu belasten. Man wundert sich überhaupt, dass er so schnell Kenntnis erfährt von all dem. Nun denn, die junge Frau und der junge Arzt haben ihr Mekka gefunden. Während die anderen weiterreisen, der Vater strahlte, als habe er die Sonne verschluckt. Die Mutter sang in einer Weise, die alle um sie her fröhlich machte. Am meisten aber lachte der Kutscher vorne auf dem Kutschbock. Jetzt habe ich es allen wieder gezeigt, wer ich bin. Der gewaltigste König. Dabei weiß keiner, dass ich es bin. Und er ließ die Peitsche über den Kutschpferden knallen. So haben auch diese Reisenden ihr Mekka bereits gefunden. Aber nachdem sie das wirkliche Mekka besucht hatten, wuchs ihr Ruhm weiter. Die Stadt der heilsamen Quellen wird ebenfalls größer. Nachdem die Gegend von Räubern, die Räuber waren weniger glücklich, breiten wir den Mantel des Schweigens über ihr Schicksal. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Nachdem die Gegend von Räubern gesäubert wurde, trauen sich auch die Reichen des gewaltigen Reichs über die Berge in dieses wundervolle Kleinod der Sommerfrische und dieses Sanatorium, in dem sich alle Leiden so wunderbar köstlich lindern lassen. Und so wurde die grüne Stadt aus grauen Feldsteinen mit den Heilquellen zum Mekka der Erholungssuchenden. Die Besucher wurden so zahlreich, dass selbst die umliegenden Gehöfte sich in das Geschäft einschalteten und Urlaub auf dem Bauernhof anboten. Und so fand selbst die arme Bevölkerung eine andere Methode, die Reisenden auszuplündern, als die Wegelagerei, sodass diese Gebirgsregion die sicherste Region im Reich des gewaltigen Königs wurde. Und zuletzt nimmt auch der Fürst des kleinen Reiches das großzügige Angebot des gewaltigen Königs an und wird zu einem Vasallenkönig, denn auf diese Weise kann er wieder in seinen Lieblingskurort, in seine Lieblingsgemächer. Ach ja. In dem Sanatorium werden aber künftig nicht nur reiche Menschen behandelt, sondern auch arme. Und die geheime Quelle der schmackhaften Gesundheit dieser Stadt ist zwar weiterhin ernsthaft, aber nicht mehr ernst, sondern heiter. Zwar sagen die bösen Zungen der Stadt, allen voran eine gewisse Erbnichte, dass der Arzt sie nur geheiratet habe, weil sie so eine große Mitgift hat und er damit sein Sanatorium erweitern konnte, weil wer würde denn schon eine so reizlose junge Frau heiraten? Die genauer hinschauten, wussten es aber besser. Die beiden waren sehr glücklich miteinander, denn nichts hält eine Ehe besser als eine fruchtbare gemeinsame Arbeit, in der sich beide aufs Vortrefflichste ergänzen. Auch der Arzt war sehr glücklich in seiner Ehe. Nur ein Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Er hätte so gerne einen Sohn gehabt, der sein Nachfolger würde. Aber seine Frau brachte erst zwei Töchter zur Welt, Zwillinge, und dann nach langen Jahren endlich einen Sohn. Nun, sie selbst war nicht so traurig drüber, denn sie hatte so viel zu tun. Sie widmete sich zwar gerne ihren Kindern, aber noch lieber ihrer Arbeit als Gesundköchin, für die sie eben eine besondere Begabung hatte. Das Sanatorium überdauerte letztendlich die Zeiten, die über die Stadt hinweggingen. Und das war unter anderem auch ihren beiden Töchtern zu verdanken. Sie führten nämlich die Arbeit ihres Vaters weiter. Auf den Sohn aber wartete ein ganz besonderes Schicksal. Aber das ist eine andere Geschichte.